mit Thies.
Volker Kutscher ist der Mann, der die Welt von Babylon Berlin erfunden hat mit seinen Romanen um den Kommissar Gerion Rath. Jetzt erscheint dort der 7. dieser Reihe. Der neue heißt Marlow. Hallo nach Köln, Volker Kutscher.
Ja, hallo.
Ja, die Verfilmung war ja dann durchaus auch ein Glücksfall, oder? Dass da noch jemand die teuerste Fernsehproduktion bisher in der deutschen Geschichte macht. Da meckert man nicht, ne?
Nee, da meckere ich überhaupt gar nicht. Dass es so groß werden würde, habe ich natürlich auch nicht erwartet. Ich habe mich erstmal nur gefreut, dass Tom Tykwer und seine beiden Kollegen Hent Hattenlöchen und Achim von Boris das machen, weil ich da wusste, das Ganze ist in guten Händen. Aber wie groß es dann werden sollte, das war am Anfang noch nicht zu übersehen. Aber das Geld ist aber auch gut angelegt. Ich bin ja der Meinung, dass man mit Geld auch viel Mist machen kann. Aber die haben gute Sachen gemacht. Ein bisschen hilft dem ganzen Geld, was sie zur Verfügung hatten.
Oh, oh. Wer hat als letztes Mist gebaut mit viel Geld?
Oh Gott, nee, da möchte ich jetzt keine Namen nennen. Das geht aber in Hollywood auch gerade.
Nein. Waren das andere Drehbücher, an denen Sie auch mal gearbeitet haben?
Nee, das meinte ich gar nicht so direkt. Das meinte ich eher als Konsument und Zuschauer. Und finde eben gerade in Hollywood wird in einigen Blockbustern so viel Geld versenkt. Das hätte man auch sinnvoller für andere Dinge ausgeben können.
Wird Babylon Berlin, wird da auch, wo Sie jetzt gerade Hollywood erwähnen, wird da jetzt nochmal von Hollywood irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren jemand kommen und sagen, das Ganze wollen wir auch nochmal machen, aber mit Tom Cruise und natürlich amerikanischen Darstellern?
Wenn ich ganz ehrlich bin, das fände ich gar nicht so gut. Ich bin sehr froh, dass die X-Filmer das Ganze zwar als internationales Projekt aufgelegt haben, was sich ja international auch ganz gut verkauft hat, aber das Ganze in deutscher Sprache gedreht worden ist. Und das würden die Amerikaner natürlich niemals machen. Und ich finde einfach aus Gründen der Authentizität ist es wichtig, dass das Ganze auf Deutsch gedreht worden ist. Und da bin ich ganz ehrlich dann auch nicht so wild drauf, dass Tom Cruise Gerion Rath spielt oder was auch immer, ist ja jetzt so alt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr über die Verfilmung, aber ich schreibe meine Romane nicht in erster Linie deswegen, dass sie verfilmt werden und nach Hollywood kommen. Ich schreibe sie, damit sie gelesen werden, ganz einfach. Das ist mir das Wichtigste.
Gut, aber wenn da jetzt die 30 Millionen Dollar Weihnachtsgeld auf Sie zukommen, können Sie da Nein sagen?
Ja, das kann ich tatsächlich. Also nur wegen des Geldes würde ich es nicht machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das große Glück, von meinen Büchern leben zu können und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also da brauche ich keine 30 Millionen obendrauf. Wenn es für eine Sache wäre, die ich nicht unterstützen würde, das würde ich dann lieber darauf verzichten.
Also ich wünsche mir, dass Sie Nein sagen. Denn ich weiß, bei Toni Erdmann, diesem erfolgreichen deutschen Film da, der eben auch in Amerika sehr beliebt war, da wurde dann ja diese amerikanische Version gedreht. Ich glaube, mit Jack Nicholson oder so. Wissen Sie, was daraus geworden ist? Gibt es die eigentlich schon?
Ich habe sie nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich habe das Original gesehen und es gibt durchaus ja auch ganz gute Beispiele von Remakes, tatsächlich auch in den USA. Aber das ist ja so ein eigenes Ding, der amerikanische Markt. Sie können ihren Leuten sehr schlecht Dinge in fremden Sprachen verkaufen und müssen es dann eben neu drehen. Das ist genau das Problem, glaube ich. Aber das würde ich mir für Babylon Berlin und für meine Gerion Rath-Reihe tatsächlich nicht wünschen, dass das Ganze auf Englisch nochmal nachgedreht wird.
Also das Ganze hat angefangen mit diesem Kommissar. Gerion Rath, junger Polizist, Kriegsveteran. Er kommt aus dem Rheinland selbst, geht aber nach Berlin, muss dort Fälle lösen. Dann in der späteren Weimarer Republik also findet sich wieder zwischen politischen Unruhen. Die große Weltgeschichte findet um ihn herum statt, aber auch eben dieser Untergrund Berlins mit all seinen kriminellen Machenschaften. Das ist so das Setting für den ersten Teil, diesen ersten Roman auch. Die Figuren aus Ihrem Roman Der nasse Fisch und Babylon Berlin sind ein bisschen anders natürlich. Also ich glaube, im Roman ist er ein bisschen nicht ganz so kriegstraumatisiert, wie das jetzt hier der Fall ist.
Es sind einige Dinge anders in der Adaption.
Charlotte vor allem. Charlotte Ritter, die eben nicht wie in Babylon Berlin die Stenotypistin ist, aus ärmlichen Verhältnissen. Nee, die ist bei Ihnen Jurastudentin eigentlich.
Ja, aber auch nicht aus gerade reichen, sie ist kleinbürgerlich vom Hintergrund her, hat auch nicht allzu viel Geld, deswegen muss sie arbeiten gehen als Stenotypistin, um sich dieses Studium auch verdienen zu können. Das ist in der Fernsehserie ein bisschen anders, Gerion Rath. Bei mir ist er gerade mal noch an der Front vorbeigekommen. Er war schon im Krieg, hatte schon Todesangst, ist so gesehen auch ein wenig traumatisiert, zumindest zum Zyniker geworden, hat seinen Bruder verloren. Also der Krieg hat ihn auch schon mitgenommen, aber er hat ihn nicht so hart dran genommen. Und Charlotte ist halt in der Fernsehserie aus dem proletarischen Milieu stammt. Kann ich ganz gut verstehen, warum das gemacht worden ist. Es ging einfach darum, dieses Elend, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, was in der Arbeiterschicht damals herrschte, eben an eine Hauptfigur zu binden. Mhm. In meinen Romanen gibt es viele Figuren, die aus diesem Milieu stammen, aber der Kommissar schnuppert immer mal so da rein sozusagen. Und es war den Filmemachern wichtig, das an eine Hauptfigur zu binden. Ändert letzten Endes nichts an den Beweggründen der Figur, weil auch die Charlotte der Fernsehserie will von unten nach oben kommen, will die neuen Freiheiten nutzen, die die Republik ihr bietet, die Frauen eben auch geboten werden dann endlich mal und auf eigenen Füßen stehen, möchte auch zur Polizei, das ist auch der Hintergrund meiner Charlie, die Jura studiert, um zur Polizei zu können, die auch nach oben will, nicht von so ganz tief unten letzten Endes, aber sie haben beide diesen Ehrgeiz, es der Welt auch zu zeigen, dass sie was drauf haben.
Fernsehen und Roman, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das ist auch ganz üblich, dass da Dinge geändert werden. Und trotzdem sind die Regisseure, die drei, ja irgendwann an sie herangetreten, um mal so die groben Änderungen, die sie vornehmen werden, ihnen einfach mal anzubieten, auch wahrscheinlich ein bisschen um Freiheiten zu betteln. Wie sah dieser Moment genau aus?
Also die Bitte um Freiheiten, die kam tatsächlich schon früher und die habe ich auch recht früh erteilt, weil ich ja merkte, dass da sehr viel Kreativität auch ist bei diesen drei Männern. Und als ich dann den ersten Drehbuchentwurf las, war ich dann doch natürlich ein wenig überrascht, dass man sich doch eine ganze Menge Freiheiten genommen hat, vor allen Dingen eine ganze Menge dazu erfunden hat, was mich letzten Endes natürlich auch sehr freut, weil sie müssen ja überlegen, das ist ein Roman von ca. 500 Seiten, der jetzt zu einer Fernsehserie von insgesamt 12 Stunden unterm Strich netto geworden ist, also ein ellenlanger Film. Das heißt, viele Dinge, die in meinen Romanen nur angetippt werden, so ein Stichwort wie Schwarze Reichswehr bekommt einen ganz eigenen Erzählstrang in der Fernsehserie oder das Thema des Goldschmuggels aus der Sowjetunion, das ist bei mir so eine Backstory im Grunde genommen, ist auch da ein ganz eigener Erzählstrang. So geht es mit vielen Dingen und so habe ich eigentlich das große Glück, dass ich mit meinem Roman drei kreative Menschen angerichtet habe, noch weitere Geschichten rund um die Kerngeschichte zu erzählen. Und das war für mich auch sehr, sehr spannend.
Ja. Mit welchem Adjektiv würden Sie Ihre Verfassung, Ihre Reaktion beschreiben, als Sie das Drehbuch das erste Mal gelesen haben?
Ja, da war ich ein wenig, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel ändern tatsächlich, aber ich war auch sehr angetan von den Dingen, die neu hinzugekommen sind. Also musste mich erstmal noch ein bisschen, ich saß schon, aber ich musste mich trotzdem nochmal setzen, so ungefähr. Aber letzten Endes war die Reaktion auch gar nicht so unterschiedlich von der, die ich hatte, als ich dann im Screening-Raum die ganze Serie das erste Mal mir komplett angeschaut hatte. Da war ich auch wirklich platt, weil die Bilder einen schon wirklich mit hineinziehen in diese Welt des Berlins der späten 20er. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch in den Romanen sehr, sehr wichtig ist, dieses Hineinziehen der Leser in die Welt. Und weil mir geht es ja darum, und auch den Filmemachern eben zum Glück geht es genau darum, die Welt aus der Sicht der Zeitgenossen zu zeigen, die eben nicht wissen, dass in wenigen Jahren die Nazis die Macht übernehmen werden. Und wir alle wissen das. Aber die Zeitgenossen wussten es eben nicht. Und dieses Gefühl zu transportieren, das schaffen die Filmemacher sehr, sehr gut. Mhm. Und ich hoffe ja, soll weitergehen. Und ich hoffe, dass es zumindest bis ins Jahr 33 weitergeht. Das ist ja das Konzept auch meiner Romanreihe letzten Endes. Dass man dann schon, wenn man mit den Figuren richtig warm geworden ist und befreundet ist sozusagen, auch als Fernsehzuschauer, dass man dann erschrickt, wenn man merkt, okay, jetzt befinden die sich plötzlich im Dritten Reich und müssen damit umgehen.
Also einige Erzählstränge kamen dazu. Zu den Goldschmuggel haben Sie auch gerade erwähnt. Der ist witzigerweise eine Sache, der macht die Fernsehserie dann auch ganz schön kompliziert zwischenzeitlich, oder? Ist Ihnen das auch so gegangen? Ich meine, Sie kennen die Geschichte in- und auswendig. Aber mir als Fernsehzuschauer ging es so, okay, Moment mal, warum jetzt wer? Da wird einiges dem Zuschauer abverlangt.
Definitiv, es ist eine komplexe Geschichte, es ist auch im Roman. Die Serie erzählt natürlich noch ein bisschen länger und da das ja letzten Endes zwei Staffeln sind und es auch nach dem Ende der ersten Staffel ein Ende gibt, zum Glück geht es aber dann natürlich auch direkt weiter mit der zweiten Staffel, weil dieser Kriminalfall mit dem Goldschmuggel wird ja eigentlich in der zweiten Staffel dann erst aufgelöst und der schwebt aber und schwelt so ein bisschen im Untergrund schon der ersten Staffel. Das ist bei mir wahrscheinlich eben, weil es 500 Seiten sind und nicht 12 Stunden, dann doch ein bisschen komprimierter, aber ich glaube auch nicht weniger komplex, weil diese ganzen Zusammenhänge hat der Film auch sehr, sehr gut transportiert aus dem Roman. Ja.
Bevor wir gleich über Ihre Recherchen, die Sie auch für die ganzen Teile angestellt haben, sprechen, muss ich noch eines sagen. Also die Serie ist ja wirklich spitze. Also da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Mhm. Aber Sie haben diese Welt, das Grundgerüst ja erschaffen. Da muss es einige Bilder geben, die leider für den Film nicht so umgesetzt wurden. An was denken Sie da sofort?
Ja, da gibt es ein Bild, das tatsächlich, wo auch Tom Tykwer so ein bisschen traurig ist, dass es aus Geldgründen letzten Endes nicht umsetzen konnten. Das war die Verfolgungsjagd ganz am Anfang. Bei mir findet die auf dem Gerüst des Karstadt-Rohbaus am Hermannplatz statt, wo Gerhard Rath mit seinem Kollegen Bruno Wolter zusammen einen flüchtigen Pornodarsteller verfolgt. Ja. Das ist in der Fernsehserie einfach auf so einem Fabrikdach dann letzten Endes gedreht worden. Aber richtig. Geplant war es ursprünglich auch von dieser wirklich, wie ich finde, auch beeindruckenden Kulisse des damaligen Karstadt-Baus, der dann im Roman am Ende eben fertig auch da steht, wo dann die letzte Szene drauf spielt. Das war für mich so eine nette, schöne Kurve dann auch. Die
man wie sieht denn der konnte. Aus? Wie sieht denn der aus?
Also ich meine, der sah so aus. Ganz also heute, heute steht immer noch ein Karstadt oder wieder ein Karstadt am Hermannplatz. Der ist aber viel, viel kleiner als dieses riesige Kaufhaus, was da eben seit 1929 stand, aber im letzten Kriegsjahr tatsächlich von der SS gesprengt worden ist, weil da zu viele Waren lagerten, die man dem Feind nicht in die Hände gelangen lassen wollte. Also es gibt es nur noch auf Fotos, ist es zu betrachten. Und im Film ist es dann netterweise auch bei den Maiunruhen, da gibt es eine Straßenschlachtszene zwischen Kommunisten und Polizisten. Da sieht man diesen Karstadt-Rohbau im Hintergrund tatsächlich.
Aber was war da so teuer? Also zu teuer jetzt für Tykwer und Co.
Ja, das wäre alles am Computer, das hätte man das herstellen müssen in einer Verfolgungsjagd. Das einmal im Hintergrund zu zeigen, ist da nicht so teuer. Aber ja, das ich kenne mich da im Detail auch nicht so aus. Aber es hätte die Kosten noch weiter in die Höhe getrieben oder vor allen Dingen Geld aus anderen Dingen weggezogen, wo man es eben auch brauchte. Also da kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, was da wo eine Rolle spielte. Aber Tom hat mir gesagt, er hätte das eigentlich gerne gedreht, aber es wären wirklich letzten Endes nur finanzielle Gründe gewesen, das nicht so visuell auch umsetzen zu können, wie im das im Roman angedacht ist. Und der Comic, den Arne Jüsch geschrieben hat, der hat das tatsächlich genau so gemacht, aber
der Comic,
den zeichnet man eben einfach auch.
Genau. Eben so. Ja, diese Verfolgungsjagd oben auf dem Karstadter klingt jetzt allerdings nach einer relativ, finde ich, so kleinen Geschichte. Aber gab es nicht noch andere Ideen, die Sie hatten, auch richtig Bilder, die Sie geschaffen haben in dem Roman, von denen Sie sich gewünscht hätten, dass die auch filmisch umgesetzt würden?
Uff, da fällt mir jetzt gerade so direkt tatsächlich nichts ein.
Oh, also ist ja
der Film wartet ja auch mit einigen optischen Spektakeln auf, die ich so gar nicht selber so im Kopf hatte. Wobei ich auch eben sagen muss, diese beiden Welten, die Romanwelt und die Filmwelt, sind in meinem Kopf auch strikt getrennt.
Ja.
Das muss ich zum einen natürlich auch machen, weil da darf ich nichts zueinander kommen lassen. Ist aber auch gar nicht so schwierig, weil ich mit meinen Romanen ja inzwischen im Jahr 1935 angelangt bin. Das ist auch eine ganz andere Welt als die des Jahres 1929, ja, aus politischen Gründen, aber sieht auch anders aus. Da hängen jetzt überall Hakenkreuzfahnen und es ist eine ganz andere Umwelt, in der sich meine Figuren bewegen. Von daher fällt mir das auch gar nicht so schwer.
Ja. Berlin, das war Ihnen immer ganz wichtig, wollten Sie sehr akkurat darstellen, das Berlin der damaligen Zeit, da haben Sie sich wahrscheinlich gut einen Wolf recherchiert, oder? Und das mit Vergnügen, oder?
Das habe ich tatsächlich mit Vergnügen gemacht, weil die Recherche macht mir immer große Freude, die ist bei mir auch gar nicht so rein zweckgebunden, dass ich sage, ich muss das jetzt machen, um den Roman schreiben zu können, den nächsten. Ich mache das, weil es mich auch interessiert, ich interessiere mich sehr für die Zeit, für die damalige Zeit, und wenn ich da neue Dinge entdecke, die mir so bislang nicht bekannt waren, dann freue ich mich doch sehr. Und wenn ich da in bestimmte Details eintauche, Welten eintauche, neue Dinge erfahre, das ist immer sehr schön.
Ja. Was war so das Erste, was Ihnen aus der Zeit dann aufgefallen ist, als etwas, das sich so wunderbar für diese Art oder diese Reihe dann auch verwenden lässt? Also es ist ja diese Zeit, also organisierte Kriminalität, ich weiß nicht, diese Ringvereine vor diesen Geschichten, wusste ich davon noch nicht viel.
Ja, ich auch nicht tatsächlich. Okay. Das habe ich auch erst in der Recherche gemerkt. Was da wirklich genau das Erste war, ich kann Ihnen nur sagen, für mich war es die Erkenntnis, dass die Dublin-Welt des späten 20er aus Berlin, Alexanderplatz, die Franz-Bieberkopf-Welt oder die Fritz-Lang-Welt aus M, dass es zur gleichen Zeit stattfand wie die klassische Zeit der Gangster in den USA. Das war so, sag mal, die Initialzündung, erstmal überhaupt Kriminalgeschichten in Berlin der späten 20er, frühen 30er erzählen zu wollen. Der politische Aspekt, der für mich natürlich heute total im Mittelpunkt steht, der kam erst als zweites hinzu. Die Faszination war erstmal wirklich für diese Welt, für die Gangsterwelt und für ja auch dieses wirklich wilde Berlin der N20er. Eine Welt, wo sehr viel möglich war, wo auch sehr viel Elend und Not herrschte, aber auch sehr viel Hoffnung und Optimismus. Und diese Welt und dieser Optimismus, das wurde durch 33, durch die Nazis dann schließlich zerstört. Und diese Tragik der deutschen Geschichte, das ist letzten Endes das, was für mich den Kern der Radreihe ausmacht. Ja.
Diese Ringvereine, wie sind die entstanden? Wofür waren die ursprünglich?
Ja, das ist eine ganz witzige Sache. Die sind entstanden schon im Kaiserreich letzten Endes, im späten 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas und 80 roundabout, sind die ersten entstanden und sind gegründet worden. Eigentlich hatten sie den Zweck, straffällig gewordene Mitbürger wieder in die Gesellschaft einzugliedern, also sozusagen Ex-Knackis wieder ins normale Leben zurückzuführen. Das war der Grund. Deswegen war natürlich Voraussetzung für eine Aufnahme in einen solchen Verein, dass man eine Haftstrafe abgesessen hatte. Und so kamen natürlich dann nach und nach eine ganze Menge Experten da zusammen in diesem Verein. Und das entwickelte sich recht schnell, auch schon in der Kaiserzeit, dann eher zu der typisch deutschen Form des organisierten Verbrechens letzten Endes, wenn man es vergleicht mit der Mafia angehauchten Art des in Amerika, eben dieses, wo die Familie im Vordergrund steht, diese Familienstrukturen. In Deutschland ist es dann ganz klassisch, waren es die Vereinsstrukturen damals. Die hatten tatsächlich auch natürlich einen Vorsitzenden, die hatten aber auch einen Schriftwart und einen Kassenwart und was man alles so dazu gehört, haben auch Stiftungsfeste gefeiert, also was, also schon eine ganz skurrile Sache.
Da hat ja super geklappt mit der Wiedereingliederung. Ex-straffällig gewordenen da.
Ja, ja.
Also die Ringvereine. Also eines der Ergebnisse und auch Entdeckungen Ihrer Recherchen aus den 20er Jahren, die uns faszinieren, weil sie so ein buntes, interessantes Leben uns nahe bringen. So viel unglaubliche Freude und ausgelebte Lebenslust, obwohl es eigentlich eine ganz ärmliche Zeit war. Da hinten.
Ja, nicht jeder konnte sich diese Lebenslust auch leisten. Das muss man ja ganz klar sehen. Da
wird ein bisschen verherrlicht natürlich auch die Zeit, ne?
Ja, die wird einfach, wie so vieles wahrscheinlich, dann oft zu einseitig gesehen. Solche Zeiten sind ja, also jede Zeit hat ja unendlich viele Facetten, also auch die späten 20er. Also es war halt für mich, ich sehe gar nicht die Party so sehr im Vordergrund, für mich waren die N20er, das Jahr 29, eigentlich die letzten Jahre waren relativ stabile Jahre der Demokratie gewesen, nachdem man die Inflation dann besiegt hatte. Und das kippte dann wieder, leider Gottes. Aber wäre die Wirtschaft stabil geblieben, wären andere Dinge nicht passiert, wäre Stresemann länger am Leben geblieben und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Zufälle, weil ich bin der Meinung, Geschichte auch immer wird auch immer unter anderem neben den großen Entwicklungen auch von Zufällen bestimmt. Hätte die Demokratie in Deutschland, die auf sehr wackeligen Beinen stand, aber vielleicht doch eine Chance gehabt. Und dass sie das eben nicht hatte, dass es anders gekommen ist, das ist für mich die große Tragik der Geschichte, die aber nicht zwingend notwendig war. Das war nicht in der Verfassung der Weimarer Republik begründet, dass es daneben gehen musste letzten Endes. Und das will ich so ein bisschen auch zeigen. Und ich will auch zeigen, was ja immer letzten Endes aktueller wird, dass eine Demokratie, auch eine vermeintlich stabile, eine stabilere wie die der Bundesrepublik, nicht gegen Feinde gefeit ist. Also das ist nicht keine Selbstverständlichkeit. Es geht sehr, sehr schnell, eine Demokratie zu zerstören. Das sieht man am Beispiel Weimars ganz gut. Und vielleicht sieht man auch unter anderem, was man tun kann, damit das nicht passiert. Also zum Beispiel nicht gleichgültig sein, das ist sehr, sehr wichtig. Also die Gleichgültigkeit war manchmal vielleicht schlimmer als die Gegnerschaft.
Jetzt haben Sie damals jahrelang recherchiert, kennen diesen ganzen Hintergrund 20er, 30er Jahre in- und auswendig. Was haben Sie noch Neues entdeckt für den ganz neuen Fall jetzt, den siebten Gerion Rath-Roman? Marlow heißt er, ja. Wir sind 1935 angekommen, die
so
Zeit.
Ist es,
Hier ist es Nürnberger Reichsparteitag, das ist der Hintergrund, da geht der Sohn dann auch marschiert der Sohn auch hin vom Gerion Rath. Was haben Sie da Neues ausgegraben?
Oh Gott, was habe ich da Neues ausgegraben? Das kann ich jetzt so plakativ ja gar nicht sagen. Eine ganze Menge weiß man schon. Ich habe eine ganze Menge Details kennengelernt. Also eben diese Reichsparteitage in Nürnberg, das spielt auch eine gewisse Rolle. Also Gerhard Rath wird nicht nur in Berlin unterwegs, sondern auch ein bisschen in Nürnberg. Wie er schon öfter mal unterwegs war, auch in Ostpreußen und so weiter, schicke ich ihn wieder auf Reisen. Und was ich da festgestellt habe, dass wie groß, das war ja nicht nur das Zeppelin-Feld, das war eine ganze Menge andere Gelände und Hallen und so weiter auch. Und dass die Hitlerjugend ein eigenes Stadion hatte, das heutige Frankenstadion hieß tatsächlich früher Stadion der Hitlerjugend. Das war mir auch so nicht bewusst. Und dass es auch zum Teil auch ein richtiges Volksfest war, wo auch entsprechend mit Würstchenbuden und so weiter und die ganze Stadt sozusagen davon vereinnahmt wurde, das war mir so in dem Maße auch nicht bewusst. Das sieht man auch bei Leni Riefenstahl nicht so unbedingt alles. Da sieht man ja nur diese Aufmärsche und so. Also dieses, wo das alles schön symmetrisch und beeindruckend dann sein soll. Also diese ganzen Dinge, da habe ich einiges Neues erfahren. Mhm. Und ich habe mich mit einem sehr ekligen Kapitel der deutschen Geschichte befasst, eben dem Antisemitismus, wie er dann von Julius Streicher und seinem Hetzblatt Der Stürmer dann unters Volk gebracht wurde. Das ist wirklich was mich richtig angewidert hat. Man kennt aus dem Geschichtsunterricht und so ja einige dieser Karikaturen, dieser antisemitischen Karikaturen, auch einige Titelbilder. Ich habe mir aber auch ein paar Ausgaben dann angeschaut und durchgeblättert und diese Mischung aus so einem Spießertum und Denunziantentum, die da aus jeder Seite einem entgegen
Spießertum blickt, jetzt inwiefern, an welche Schlagzeilen, welche Darstellungen denken Sie?
Ja, dieses Blatt ist unter anderem auch durchaus mit Leserbeteiligung entstanden, mit Zuschriften. Da gibt es dann antisemitische Gedichte von irgendwelchen Schulkindern oder stolze Fotos. Wir haben jetzt in unserem Dörfchen auch einen Stürmerkasten aufgehängt. Das waren diese Zeitungskästen, wo der Stürmer dann aushing zum Lesen, die nicht vom Verlag bezahlt wurden tatsächlich, sondern wirklich gesponsert wurden. Schon mal von einem SA-Sturm, aber auch mal von der Nachbarschaft und so weiter und so weiter. Und ganz stolz, dann hat man ganz stolz diese Bilder eingesandt, wo dann die Dorfgemeinschaft da vor dem neuen Stürmerkasten stand. Und das ist so eine Art Spießigkeit, die dann eben da so rauskommt, die man auch heute zum Teil noch in Lokalzeitungen sieht irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen erschreckt, wie viel da eben, das kam nicht alles von Streicher und Co. aus der Redaktion, da wurde auch wirklich sehr, sehr viel schon mitgemacht oder Juden denunziert oder eben sogenannte Judenknechte, die bei Juden einkaufen waren, mit Foto und allem drum und dran, mit Adressen. Das ist ein richtiges Denunzianten-Scheißblatt ist das gewesen. Also unglaublich, wie ekelhaft das ist. Das hätte ich tatsächlich vorher nicht gedacht, so ekelhaft zwar schon die Titelbilder sind, aber wenn man dann durchblättert, dann wird einem endgültig schlecht und es fällt mir dann noch schwerer nachzuvollziehen, wie das dann so eine weite Verbreitung haben konnte.
Und wer bei Juden einkaufte, der war ein Judenknecht?
Ja, oder arbeitete, genau.
Das Schimpfwort dafür. Ja. Aus Ihrem Roman spürt man natürlich auch so eine Berlin-Liebe. Natürlich zu der ganzen Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Kultur. Ne? Und das als Kölner, der Sie ja traditionell singen.
Ja.
Wie fing das an? Wo hat Sie Berlin zum ersten Mal gepackt?
Bei meinem ersten Aufenthalt in den 80ern letzten Endes. Wobei tatsächlich im Grunde genommen war ich ja vorbelastet. Ich war vorbelastet durch Erich Kästner, durch die Kinderbücher, dann durch den Fabian. Dublin hatte ich auch schon gelesen, als ich dann Anfang der 80er das erste Mal in Berlin war. Noch zu Zeiten der Mauer. Yeah. Und ich bin tatsächlich dann, meine Freunde wohnten in Kreuzberg, da habe ich so ein bisschen das Party- und Subkultur-Berlin natürlich dann kennengelernt. Aber ich war auch von Anfang an immer auch damals schon im Osten bei meinen Besuchen und bin dann auf den Spuren von Franz Bieberkopf und Jakob Fabian unterwegs gewesen, wollte einfach literarische Schauplätze aufspüren und war dann tatsächlich sehr überrascht, wie viel Vergangenheit trotz aller Kriegs- und Nachkriegszerstörungen noch zu finden sind in der Stadt. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich kannte als Wessi, als Kölner, kannte ich halt die Ansichtskartenfotos aus Berlin. Das war im Grunde genommen, wenn man sagt, Gedächtniskirche. Also diesen Turmstummel der kaputten Gedächtniskirche, dahinter das Europa-Center, Glas und Stahl und mit Mercedes-Stern obendrauf. Also Berlin war für mich entweder kaputt oder neu oder modern. Mhm. Aber das ist eben doch noch eine ganze Menge wirklich, oder auch eben auch Kreuzberg, diese ganzen Mietskasernen, Straßenzüge, doch sehr, sehr viel gibt, ja, bis heute zum Glück in Berlin gibt. Das war mir so nicht bewusst. Das ist mir bei meinen ersten Besuchen dann nach und nach klar geworden. Das war für mich höchst spannend. Dann ist es ja auch heute noch, da einfach durch die Straßen zu ziehen und Dinge zu entdecken. Ja,
klar. Den Kästner haben Sie gerade erwähnt. Was haben Sie aus Emil und die Detektive rausziehen können für sich?
Also aus Kästner ziehe ich eine ganze Menge, weil ich durch dessen sehr leichtfüßige Sprache sehr bewundere. Ja. Ich habe eine kleine Emil-Reminiszenz schon im Nassen Fisch eingebaut, weil dieser Kiosk, an dem sich Emil und Gustav mit der Hupe kennenlernen, der spielt da auch eine kurze Rolle, ohne dass er genau so benannt wird, aber es ist genau jener Kiosk an dieser Stelle am Café Josli. Gerion Rath ist Kästner-Jahrgang, das kann man auch noch nennen. Er ist 1899 geboren, genau wie Erich Kästner, selbe Generation, selber Jahrgang. Auch wie Kästner, einer, der dem Krieg gerade eben von der Schippe gesprungen ist, aber die Grundausbildung mitmachen durfte und in der Etappe hing, in Todesangst, jetzt bald kommt der Einsatz an die Front, aber dann war der Krieg eben aus und er konnte die Uniform wieder ausziehen. Was mich aber an Erich Kästner tatsächlich, was mich immer noch begleitet, ist diesen Eindruck, den ich hatte, als ich das eigentlich immer habe, wenn ich diesen Film sehe, den habe ich schon mehrfach geschaut, die Verfilmung von Emil von 1931, zu der Billy Wilder das Drehbuch geschrieben hat. Ein sehr toller Film mit sehr vielen Laiendarstellern auch, die ganzen Kinder, die dann letzten Endes Herrn Grundeis am Ende umzingeln. Und wenn man diesen Film sieht und diese Schlussszene auch sieht, diese optimistischen Gesichter dieser Kinder und dann auch daraus dieses Grundgefühl, mit dieser Jugend kannst du doch eigentlich nur nach vorne gehen und zu einer guten Zukunft. Und dann aber weiß, dass die Zukunft ganz anders aussah als von Kästner und den Filmemachern erträumt. Und auch von diesen Kindern erträumt. All diese Kinder, diese optimistisch in die Kamera schauenden Kinder, werden wenige Jahre später in irgendeiner Form mit Schuld besudelt haben oder werden zu Opfern werden, im KZ sitzen oder als Wachleute da irgendwie oder werden in den Krieg ziehen müssen, vielleicht auch wollen. Also das ist einfach, man sieht, was für eine verkorkste Generation oder verkorkst, eine betrogene Generation das letzten Endes ist und wie übel Geschichte einem mitspielen kann. Und das finde ich immer sehr, sehr tragisch, in diese hoffnungsvollen Kindergesichter zu schauen und dann zu wissen, was aber in der Realität mit denen passiert. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass ich glaube, bis auf einen einzigen alle Darsteller im Krieg ums Leben gekommen sind.
Okay. Es gab literarische Vorbilder natürlich, die sie vertraut gemacht haben mit dieser Zeit. Und dann gab es aber auch ihre Großmutter. Jahrgang 1914, die eine große Quelle war.
Ja, für Alltagsdinge, ganz einfach, wie das Lebensgefühl war. Ja. Sie hat in Köln gelebt, mittleren 30ern. Also war schon in der Nazizeit eigentlich mit ihrem Mann. Ist in der Köln.
Das heißt, was hat die erzählt, was ihnen auch wirklich ein gutes Gefühl für das Lebensgefühl von damals vermittelt hat?
Ja, also so alltägliche Dinge, wie überhaupt, wie man da so einen Haushalt schmiss, so Dinge wie Badeofen, sonst irgendwas, so also Kleinigkeiten halt.
Badeofen.
Ja, dass man natürlich einen Badeofen anheizen musste, bevor man baden konnte, das Wasser erstmal warm machen musste und sowas alles. Also das ist eben, oder eben auch mit Herd und sowas, das war ja nicht der Luxus, den wir heute haben. Also auch das Waschen eine große Aktion war und sowas alles. Ja, und sie hat mir auch mal von einem Fall erzählt, dass mein Großvater eben, der durchaus Nazi-Sympathisant war, definitiv, der war Schreiner von Beruf und irgendwann stand da die geheime Staatspolizei vor der Tür, aus dem einfachen Grunde, weil sein Arbeitgeber Jude war. Und gut, das hat mein Opa eigentlich so nicht gekümmert, er wusste es glaube ich auch gar nicht, aber das war dann schon ein Grund, dass da die von allen gefürchtete Gestapo auf der Matte stand. Das hat mich dann auch hat mir vor Augen geführt, wie sehr da auch diese Angst vor dem Regime auch überall da verbreitet war. Selbst bei Leuten, die eigentlich keine Regimegegner waren, das waren meine Großeltern nicht. Also das sind sie erst dann durch den Krieg und nach dem Krieg dann geworden. Ja, zuerst haben sie auch geglaubt, wie so viele in Deutschland, das geht ja aufwärts und das war eben dann anders.
Also der Kölner, der nach Berlin geht, das ist ja ein Mentalitätscrash.
Ja.
Wann war der größer eigentlich? Zu Zeiten der 20er, als Gerion Rath Ende der 20er nach Berlin gegangen ist? Oder wäre das heute größer?
Ah, das richtig groß ist er eigentlich ohnehin nicht, weil Berlin ja gar nicht so sehr aus Berlinern besteht. Also Tucholsky hat ja gesagt, der typische Berliner kommt aus Schlesien, glaube ich, aus Breslau oder so. Heute kommt er vielleicht aus Stuttgart, keine Ahnung woher.
Aber nicht der typische.
Der berühmte Schwabe in Berlin. Ja, aber das ist Berlin hat immer schon von den Zugereisten gelebt. Sonst hätte die Stadt ja auch gar nicht so schnell wachsen können im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Ja,
dann sind alle Einheimischen, aber wahrscheinlich Taxifahrer, oder?
Kann sein. Das kann sein. Ja, also ich weiß gar nicht, wann der Kulturclash am größten war. Mir ist halt aufgefallen, 99, der Regierungsumzug, da sind die Rheinländer ja nicht so wirklich freudig empfangen worden. Ich kann mich an die Graffiti erinnern, Rheinländer raus, die damals überall prangt, natürlich auch ironisch gemeint, aber es war eben nicht so gerade, hallo, ihr seid willkommen, sondern es war so ein bisschen, und dieses Gefühl, das wollte ich Gerin Rath so ein bisschen auch antun. Mhm. Nein, er ist aber... Für mich war wichtig, dass meine Hauptfigur kein Berliner ist, der überall verwurzelt ist und vernetzt ist in der ganzen Stadt, sondern jemand, der auch so ein bisschen den Blick von außen hat, so ein bisschen ein Alien, der von außen reinguckt. Mhm. Und dass er dann ausgerechnet Rheinländer geworden ist, das ist ganz einfach, liegt daran, dass ich auch Rheinländer bin und glaube, dass ich da mentalitätsmäßig dann meiner Hauptfigur etwas näher bin. Natürlich. Und er muss ja auch auf jeden Fall aus Preußen kommen, also ein Rheinpreußer ist er in dem Fall. Er hätte gar nicht zum Beispiel aus Stuttgart oder aus München kommen können, weil das waren ja doch noch andere Länder, während Norddeutschland ja überwiegend, fast überwiegend preußisch war.
Was ist die rheinländischste Eigenschaft von Gerion Rath?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ja, dieses sich durchwurschteln wollen wahrscheinlich. Also es ist und diese Einstellung, es hätte noch immer Jotjejange und es wird schon alles so schlimm nicht werden, dieses ein bisschen abwiegeln, was durchaus eine ganz gesunde Lebenseinstellung ja sein kann, aber angesichts des Dritten Reichs nicht die richtige ist und war, definitiv.
Ja. Gibt es für dieses sich durchwurschteln eigentlich einen typisch rheinischen Ausdruck? Also ich weiß, die Italiener, die haben das zum Beispiel. Da heißt also Cavarsela. Das heißt, sich so durchwurschteln. Das ist aber auch so typisch für die. Gibt es, wo sie es auch gerade als Eigenschaft
erfinden? Nicht, dass ich wüsste. Okay, vielleicht ist es so typisch, dass man gar keinen eigenen Ausdruck dafür braucht. Das Einzige, was mir halt geläufig ist, das Wort Klüngeln halt. Ja. Also dieses, man kennt sich, man hilft sich.
Klüngeln. Ist aber nicht negativ in Köln, oder?
Eigentlich nicht.
Ist es negativ?
Wie so vieles kann das positiv und negativ sein. Ich glaube, dass zu Adenauers Zeiten das auch ganz gut funktioniert hat. Und wenn ich die heutige Kölner Stadtpolitik sehe, wie lange da einige Baustellen dauern, was da so alles schief geht, glaube ich, ist das eher die negative Seite des Klüngels.
Der siebte Rath-Roman, der ist jetzt also draußen. Es wird auch noch ein Achter folgen dann irgendwann. Wie schwierig ist es für Sie persönlich, der Sie auch Ansprüche haben, eine solche Reihe fortzuführen? Denn die Originalität, die kreativen Geschichten, die müssen Sie ja erhalten. Aber das ist natürlich ein Haufen Arbeit, ne?
Ja, das ist es. Aber das ist ohne Fleiß kein Preis. Naja, die Arbeit an sich ist gar nicht das Schlimme. Es ist eher so ein bisschen die Ungewissheit vor jedem Roman. Haut's denn diesmal hin? Und die Selbstzweifel sind tatsächlich schon immer da. Die
tatsächlich, begleiten das können wir uns aber gar nicht vorstellen. Bei erfolgreichen Autoren, die einen erfolgreichen Roman nach dem anderen haben. Wo kommen denn da die Selbstzweifel her?
Dass es schiefgehen könnte. Ich habe ja durchaus auch erstmal Ansprüche an mich selber, die ich leider auch nie so ganz erfülle. Ich bleibe immer ein bisschen unter meinen Ansprüchen. Ich versuche, leider Gottes bin ich nicht so gut, wie ich gerne sein würde, aber ich versuche es halt so gut zu machen, wie ich es eben hinkriege. Und mehr kann ich da ja auch nicht tun. Aber die Angst, dass es irgendwann mal misslingt oder dass es den Leuten einfach auch nicht mehr gefällt, nicht die Leute nicht mehr erreicht, die ist schon irgendwie da. Also es ist schon auch ein ganz schön dickes Brett, das man da bohren muss bei so einem Roman. Und vieles entscheidet sich eben auch beim Schreiben. Das ist auch immer so ein Experiment im Grunde genommen. Und da weiß man halt nie.
Wann ist man denn gescheitert mit einem Roman? Also nehmen wir mal an, man verkauft 20% weniger Bücher oder sowas.
Ich meine es eher inhaltlich. Also das ist mir zum Glück nie passiert. Also dass ich wenig Bücher verkaufe, hatte ich früher auch schon. Das ist also, wenn man mit dem Ergebnis des Romans zufrieden ist, ist das dann nicht ganz so schlimm.
Das interessiert nur den Verlag.
Das ist ja dann, genau, ne? Das sind ja die Dinge, die den Verlag interessieren. Das ist,
und gut, der gibt es weiter an Sie, den Druck.
Das wäre ärgerlich, weil ich dann natürlich dann weniger, vielleicht dann irgendwann auch Taxi fahren müsste. Ja. Nein, aber das ist eben eher die Frage, ich möchte auch meinen Figuren gerecht werden müssen und dem ganzen Projekt. Das ist ja schon ein ziemliches Projekt, was ich mir da auferlegt habe, diese Rathreihe. Die ist ja auch nicht mit dem achten Band zu Ende. Ich möchte bis ins Jahr 38 erzählen. Ob es jetzt 9 oder 10 Bände werden, das weiß ich noch nicht so genau. Also ich weiß ja eben auch gar nicht genau, was mit meinen Figuren geschieht. Ich weiß nur, wie die Historie weitergeht, was mit den Figuren ist. Das entscheidet sich bei jedem Roman dann aufs Neue. Und dann nehme ich die, wie sie aus dem alten Roman rauskommen, gehe in den neuen rein und schaue, was dann passiert. Okay. Ja,
also Sie merken es selber dann, wenn es nicht so wird, wie Sie es eigentlich möchten. Oder gibt es den Scharfrichter bei Ihnen im eigenen Haus? Klassischerweise ist immer die Ehefrau, die immer alles als erstes zu lesen bekommt. Nee,
ich merke es tatsächlich eher selber, wenn ich etwas schreibe, was den Figuren nicht gefällt. Also dieses viel beschriebene, dass die Figuren sozusagen die Geschichte selber schreiben, das ist ja eben nicht so, die schreiben es nicht selber. Die sagen nur, wenn man es falsch gemacht hat, dann meldet sich da irgendwas. Man merkt, das stimmt irgendwie nicht. Und dann muss man eben dann schon sehr viel Hirnschmalz einsetzen, um zu überlegen, was stimmt denn dann nicht? Was will die Figur jetzt eigentlich? Wo will sie hin? In welche Richtung will sie hin? Und wenn einem das eingefallen ist, also das muss irgendwie dann stimmen. Und da gibt es zwischendurch immer mal wieder größere Hürden im Schreiben, über die man hinweg muss.
Genau. Und wie kommen Sie hinweg? Was machen Sie dann?
Ja, viel nachdenken.
Ich auch mal eine Pause?
Gehört,
auch
einfach mal komplett Schreiben ist, man setzt sich vor den Computer und denkt so lange nach, bis die Stirn blutet. Das ist letztendlich
so. So einfach ist das.
Ja, das ist ziemlich anstrengend tatsächlich. Man sitzt zwar da und schreibt vielleicht mal erstmal stundenlang nichts, aber man denkt und denkt und probiert aus natürlich auch und schreibt und löscht wieder und schreibt wieder um. Also es ist ein ziemlich langer Prozess, ist auch eine ziemliche Quälerei, aber ich will nicht meckern. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, das ist auch der schönste, den ich mir vorstellen kann. Mhm. Aber Schreiben ist, wie man so schön sagt, im Ruhrgebiet, ist Maloche, ganz einfach.
Ja, klar. Volker Kutscher, der Mann, der die Welt von Babylon Berlin erfunden hat mit seinen Gerion-Rath-Romanen. Mittlerweile ganz neu gibt es jetzt den 7., der heißt Malo. Und Ihnen ist ja schon klar, viele werden jetzt auf diese Reihe, die ja in Berlin der 30er Jahre spielt, jetzt erst aufmerksam überhaupt. Was machen die denn jetzt? Geht es denn überhaupt da einzusteigen, wenn man jetzt auch die Serie gesehen hat, wo Dinge ein bisschen anders sind teilweise auch? Helfen Sie uns.
Das geht auf jeden Fall. Natürlich geht das, weil ich schreibe die Romane ja grundsätzlich ohnehin so, dass auch da Neu- und Quereinsteiger, die das zum ersten Mal entdecken, das auch mit Vergnügen lesen können, ohne sämtliche Vorgeschichten zu kennen. Es ist natürlich sinnvoll, die Reihe chronologisch zu lesen, weil erstmal wegen der historischen Entwicklung, aber auch wegen der Figurenentwicklung ist das schon sinnvoller. Man kann aber auch durchaus da quer einsteigen und einfach mal schauen, ob einem zum Beispiel der neue Roman gefällt. Da geht es halt um den Hauptbösewicht, Johann Marlow, der große Gegenspieler von Gerion Rath. Und da werden einige Dinge mal endlich glatt gezogen sozusagen und bereinigt, die schon länger im Schwelen. Und was genau, will ich natürlich nicht verraten.
Ja. Showdown, auf
aber
jeden
es gibt
Fall.
Da, ja, das ist schon, der Name sagt es ja auch, es geht sehr stark auch um diese Figur, diese Gangsterfigur, der nach amerikanischer Manier eigentlich Geschäfte macht in der Unterwelt und sich der Ringvereine eigentlich nur bedient, sozusagen als Fußsoldaten. Aber eigentlich ist er Geschäftsmann, der mit den Dingen Geld verdient, die verboten sind.
Und auch dem Gerion Rath mal zur Seite steht und auch mal hilft. Also da gibt es eben auch so eine Verbindung zwischen den beiden.
Von Anfang an gibt es die, genau. Also die gibt es im Nassen Fisch schon im allerersten Roman. Da helfen die sich gegenseitig letzten Endes. Marlow hilft Rath, den Mordfall zu lösen.
Ja.
Und Rath hilft Marlow, an das Gold zu kommen.
Eine Hand wäscht die andere. Volker Kutscher, der erste Roman der Gerion-Rath-Reihe. Das war Der nasse Fisch. Darauf basiert Babylon Berlin. Und der ganz neue, der heißt Marlow und den gibt es jetzt. Dankeschön nach Köln, Volker Rath. Volker Rath sage ich auch noch schon, ist das aber wieder. Volker Kutscher.
Ja.
Bin ich der Erste, dem das passiert ist oder hat es jemand anders vor mir schon mal gesagt?
Das ist schon öfter passiert.
Danke.
Talk mit Thies.